ARD Sounds. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Und hier ist der Tag in Berlin und Brandenburg mit Jassa Speck. Ich grüße Sie. Wir blicken zuerst mal auf Brandenburg, denn dort will man jetzt neue Wege gehen bei der Integration von Geflüchteten ohne klare Bleibeperspektive. Diejenigen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht abgeschoben werden können, sollen sich eine solche Perspektive erarbeiten können. Passieren soll das im sogenannten Chancencenter in Frankfurt-Oder. RBB 24 Landespolitikreporter Thorsten Südow war bei der offiziellen Eröffnung heute dabei, die auch von Protesten begleitet war.
Bevor Brandenburgs Sozialminister René Wilke von der SPD im neuen Chancencenter die etwa 100 Kursteilnehmer trifft, geht er auf die andere Straßenseite, wo AfD-Landtagsfraktionsvorsitzender Hans-Christoph Berndt vor etwa 40 Demo-Teilnehmern aus seiner Ablehnung dieses Integrationsprojektes keinen Hehl macht.
Deutschland soll das Land der Deutschen bleiben und deswegen sagen wir, kein Chancencenter, abgelehnte Asylbewerber haben das Land zu verlassen. Wir brauchen ein Abschiebecenter, wir brauchen kein Chancencenter.
Wilke lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und entgegnet den AfDlern, sie mögen erst die Fakten kennenlernen, bevor sie urteilen.
Manches von dem, was ich sage, wird Ihnen nicht gefallen, anderes wird Sie vielleicht sogar überraschen, aber ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass das ein gutes und wichtiges Projekt ist und dass sogar Sie es gut und wichtig finden müssten.
Drinnen in den Praxisräumen erklärt die Leiterin der Erstaufnahmeeinrichtung, Desiree Schrade, dass sich zunächst 100 Asylsuchende aus Kenia, Kamerun, Afghanistan und Pakistan, die nicht abgeschoben werden können, weil sie unter anderem keine Pässe haben, über verbindliche Entwicklungspläne eine Bleibeperspektive in Deutschland erarbeiten können.
Diejenigen, die eine Motivation haben, sich selbst eine Bleibeperspektive zu erarbeiten, die erhalten bei uns die Möglichkeit. Also wir vermitteln Deutschkenntnisse, wir haben Praxisräume hergerichtet im Bereich der Logistik, Maler, Gartenlandschaftsbau, Pflege. Wir passen die Bedarfe da immer auch dem Arbeitsmarkt an.
Über Sprachkurse und Praktikum in einen sozialversicherungspflichtigen Job kommen, das will auch der 36-jährige Joshua aus Nigeria. Er ist vor 9 Monaten nach Deutschland gekommen. Den B1 Deutschkurs hat er geschafft.
Ich versuche B2 Kurs zu machen. Danach kann ich eine Ausbildung als Logistik machen.
Sozialminister René Wilke nennt das Chancencenter eine schmale, aber klar geregelte Brücke für eine Perspektive in Deutschland.
Und deswegen ist die Frage, ob mit diesem Personenkreis, mit dem es da geht, wir weiterhin nichts anfangen, sie uns auch Geld kosten und sie zum Nichtstun verdammt sind, oder ob wir da nochmal klarer unterscheiden, willst du, kannst du, machst du auch tatsächlich, belegst du es und wirst dann Teil unserer Gesellschaft oder willst du das nicht? Und dann ist auch vollkommen klar, dass der Weg in die Ausreiseeinrichtung führt und eine schnellstmögliche Ausreise, sobald sie möglich ist.
Das sagt Brandenburgs Integrationsminister René Wilke zum Chancencenter in Frankfurt-Oder. Am Montag geht in Berlin und in Brandenburg das neue Schuljahr wieder los und da gab es heute Zahlen für Berlin. Wie viele Kinder werden unterrichtet, wie viele Lehrkräfte fehlen und wie möchte man eigentlich das Problem mit den fehlenden Schulplätzen lösen? RBB 24 Landespolitikreporterin Pauline Pieper mit dem Ausblick auf das neue Schuljahr.
Für 35.500 Kinder beginnt am Montag zum allerersten Mal ein neues Schuljahr. Mit den neu Eingeschulten steigt die Schülerzahl insgesamt auf ein Rekordhoch. Rund 405.000 Kinder und Jugendliche sind in Berlin schulpflichtig. An Platz mangelt es allerdings auch im kommenden Jahr, sagt Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch.
Wir werden da von Jahr zu Jahr besser und trotzdem haben wir nach wie vor schon noch volle Klassenzimmer. Deswegen sage ich immer weiter, wir müssen bauen.
Vor allem durch neue Schulbauten sind zum neuen Schuljahr rund 8.000 neue Schulplätze entstanden. Trotzdem fehlen noch immer rund 24.000 Plätze in Berlin. Und auch an Lehrkräften fehlt es weiterhin. Rund 500 Vollzeitstellen sind Stand jetzt nicht besetzt. Das Problem sei aber immerhin schon geringer geworden, betont die Bildungssenatorin, vor allem weil Berlin Lehrkräfte wieder verbeamte. Felicia Compio, Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW, zweifelt an den Zahlen.
Da haben wir ein bisschen einen anderen Blick drauf, weil da natürlich auch die Senatsbildungsverwaltung aus unserer Sicht sich die Zahlen ein bisschen zurechtrechnet. Wir würden eher sagen, dass der Mangel noch bei über 1.000 Vollzeitstellen liegt.
Der Mangel führe zu einer Überlastung der anderen Lehrkräfte. Für die Schülerinnen und Schüler der 4. und 9. Klasse bringt das neue Schuljahr in Berlin mehr Tests mit sich. Die Vergleichsarbeiten Vera in Deutsch und Mathe aus Klasse 3 und 8 sollen nun jeweils ein Jahr später wiederholt werden, denn Berlins Schülerinnen und Schüler hatten im Durchschnitt stets sehr schlecht abgeschnitten. Bildungssenatorin Günther Wünsch.
Wir sehen in anderen Ländern, die diesen Weg gegangen sind, mit den Daten zu arbeiten und dann den Schülern konkreten Unterstützungsangebot zu machen, die den Bedarf haben, dass sie dort deutliche Erfolge im Kompetenzzuwachs haben.
Vom Vorsitzenden des Landeselternausschusses Norman Heise gibt es dafür Lob.
Wir sind absolute Fans. Das ist etwas, was wir auch schon seit vielen Jahren eingefordert haben, weil wir in vielen Schulen eben auch sehen, dass mit diesen Ergebnissen einfach zu wenig passiert.
Im nächsten Schuljahr 2027/2028 sollen laut Bildungsverwaltung dann auch noch einheitliche Vergleichsarbeiten in Klasse 5 und 6 in ganz Berlin eingeführt werden.
Die Informationen waren von Pauline Pieper aus der Redaktion rbb24 Landespolitik. Und bleiben wir beim Thema Bildung und Kinderbetreuung, wechseln aber mal das Bundesland. Brandenburgs CDU-Bildungsminister Gordon Hoffmann muss kräftig sparen und streicht zum Beispiel Lehrerstellen. Aber nicht nur das, auch bei der Betreuung von Kleinkindern fehlt das Geld, wie unser landespolitischer Reporter Martin Adam berichtet.
Prioritäten setzen, heißt es vom Bildungsministerium, für einen, Zitat, tragfähigen Haushalt. Kleinkinder unter 3 gehören nicht dazu. Für sie sollte eigentlich schon 2025 der Betreuungsschlüssel verbessert werden, also mehr Erzieherinnen und Erzieher für weniger Kinder da sein. Das aber wurde letztes Jahr verschoben und jetzt abgesagt. Die Lage sei doch eigentlich ganz gut, verteidigt sich der Bildungsminister. Es werde auch nicht gekürzt, sagt Gordon Hoffmann, nur eben auch nicht verbessert.
Wir haben seit 2010 wahnsinnig große Verbesserungen erreicht. Ich kann mich daran erinnern, als ich 2009 in den Landtag kam, da war der Betreuungsschlüssel bei 1:7. Mittlerweile liegen wir bei 1:4,25. Was zur Wahrheit dazugehört, wir können uns momentan weitere Verbesserungen nicht leisten.
Eine Erzieherin oder ein Erzieher im Schnitt 4,25 Kinder. Eigentlich sollten es nur noch 4 sein. 300 Millionen Euro pro Jahr würden heute mehr für Personal ausgegeben als 2010. Eine weitere Verbesserung würde etwa 30 Millionen Euro kosten. Das sei nicht drin im Moment. Trotzdem sei man im Osten damit auf Platz 1, betont Hoffmann. Deutschlandweit jedoch, also inklusive der Westbundesländer, in denen deutlich weniger Kinder betreut werden, landet Brandenburg laut Statistischem Bundesamt nur auf Platz 11. Dass hier nicht weiter investiert wird, sagt Günter Fuchs von der Bildungsgewerkschaft GEW, sei ein, Zitat, politischer Skandal.
Es geht ja nicht darum, dass wir am Betreuungsschlüssel gut sind, aber die Bedingungen, unter denen im Grunde in den Kitas gab, sind nicht konkurrenzfähig mit anderen Bundesländern. Das heißt also, wir bräuchten dringend mehr in die Qualität und mehr in Personal investiert. Die Quote ist gut, aber das wird erkauft dadurch, dass die Bedingungen schlecht sind.
Ähnlich kritisch sieht der Gewerkschafter auch den zweiten Vorstoß aus dem Bildungsministerium. Das Brandenburger Schüler-BAföG wird gestrichen. Das Programm gab es seit 2010. Es ergänzt das Schüler-BAföG des Bundes um weitere 125 Euro für Schülerinnen und Schüler der Oberstufen. Gute Idee, sagt der Bildungsminister, aber bürokratisch sehr aufwendig und daher immer weniger nachgefragt.
Zuletzt waren es nur noch 1100 Schülerinnen und Schüler, die es beantragt haben. Und wir wissen auch, dass die Verwaltungskosten unverhältnismäßig hoch sind. Und deshalb werden wir die Mittel, die wir bislang im Schüler-BAföG hatten, künftig umleiten in den Schulsozialfonds.
Und damit direkt an die Schulen und nicht mehr individuell an die Schülerinnen und Schüler. Statt das Programm zu streichen, sagt Günter Fuchs von der GEW, hätte man ja vielleicht auch einfach den Antrag weniger kompliziert machen können. Weniger Bürokratie, mehr Jugendliche, die davon profitieren. Aber auch das ist eine Frage der Prioritäten.
Martin Adam war das über den Sparzwang im Brandenburger Bildungswesen. Und sowas sieht man wirklich selten. Ein Tornado mitten in Brandenburg. Mittwochabend ist einer durch Fürstenwalde im Kreis Oder-Spree gefegt. rbb24-Reporterin Jola Jordans war heute nochmal in Fürstenwalde, um sich anzusehen, wie die Aufräumarbeiten vorankommen.
Gestern waren die Straßenteils noch abgesperrt, weil umgestürzte Bäume auf dem Weg lagen. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Baumpflegern haben hart gearbeitet und schon viel beseitigt. Die großen Bäume sind von den Straßen weg. Die Äste liegen zusammengekehrt am Straßenrand. Viele Nachbarn packen mit an, fegen zusammen und sammeln Ziegel ein. Besonders stark getroffen hat es die Kita Regenbogen. Das Blechdach wurde durch den Tornado weggerissen und liegt jetzt etwa 5 Meter entfernt auf der anderen Straßenseite. Die Kita gehört zur AWO Fürstenwalde. Deren Vorsitzende Monika Kilian wartet auf den Gutachter. Der muss die Schäden erst einmal genau aufnehmen. Die Kosten trägt die Versicherung. Dienstag sollen die 90 Kinder wieder in die Kita gehen. Denn innen ist zum Glück nichts beschädigt.
Das Gebäude gehört ja der Stadt und die Stadt hat ganz schnell reagiert und hat hier Handwerker rangeholt und es geht unheimlich zügig voran. Es ist natürlich auf dem Spielplatz vor allen Dingen noch sehr viel zu machen, weil Bäume umgefallen sind.
Bei vielen anderen beschädigten Häusern läuft es ähnlich. Erst müssen die Gutachter kommen, die Schäden aufnehmen und die Schadenssumme einschätzen. Danach wird mit der Versicherung geklärt, wie es weitergeht. Uwe Mertl hat vor Jahren mit seiner Firma eines der jetzt beschädigten Häuser gebaut. Die Eigentümer hatten ihn direkt kontaktiert, weil ein dicker Ast durch das Dach und durch die Küchendecke geschlagen ist.
Wir haben den Schaden gemeldet. Als erstes wird immer eine sogenannte Sicherungsmaßnahme eingeleitet, damit keine weiteren Schäden entstehen. Das heißt also, Dachdecker machen jetzt gerade eine Notplane rüber, wird abgedeckt, falls noch mal Regen kommt oder sonst was. Dann kommt von der Versicherung ein Gutachter, weil der Schaden ist weitaus vierstellig.
Wenn der Gutachter den Schaden aufgenommen hat, kann das Haus wieder hergerichtet werden. Wie viel von der Versicherung übernommen wird, hängt aber auch immer vom Schaden und von der jeweiligen Versicherung ab.
RBB24-Reporterin Jola Jordans war das aus Fürstenwalde im Kreis Oder-Spree.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Von Heike Schüler und Silja Sodke. Wilhelm Bolze, 22 Jahre alt aus Ahrensfelde, fechtet. Das ist sein Lieblingssport. Fechter müssen blitzschnell reagieren, sie orientieren sich an der Körpersprache des Gegners. Doch wenn Wilhelm Bolze fechtet, ist alles anders. Der dunkelhaarige junge Mann hat nur 5% Sehkraft. Er ist quasi blind.
Ich habe noch einen Sehrest. Und mit der Maske sehe ich dann gar nichts mehr.
Damit Waffengleichheit herrscht, tragen seine Fechtgegner Augenbinde. In Ahrensfelde wohnt Wilhelm Bolze mit seinen Eltern zusammen. Bis vor 6 Jahren konnte er noch ganz normal sehen. Als er in der 10. Klasse war, schaute er eines Morgens in den Spiegel.
Ich wollte mich, glaube ich, rasieren und habe festgestellt, ich kann es einfach nicht sehen, ob das weg ist. Und das fand ich seltsam, es war so auf einem Auge. Es war einfach irgendwie, war es dann unscharf.
Seine Eltern, noch sorglos, schicken ihn zum Augenoptiker.
Ich konnte da, ich glaube, so eine 8 nicht erkennen. Das war schon seltsam, aber nur mit dem einen Auge. Und dann zum Augenarzt, nächsten Tag ins Krankenhaus, weil keiner sagen konnte, was es ist. Dann haben die ein paar Tests gemacht und haben festgestellt, ist was Genetisches. Hatte ich schon immer, mein Körper kann es jetzt auf einmal einfach nicht mehr ausgleichen.
Ein extrem seltener Gendefekt. Die Familie weiß weltweit noch von einem anderen Patienten. Bei Wilhelm Bolze betrifft es erst das rechte, dann beide Augen, erzählt sein Vater Carsten Bolze.
Es ging ganz rasant, sodass er eben wirklich nichts mehr sehen konnte, was für uns sehr schockierend war.
Hatte irgendwie nie so einen Schockmoment. Also es war nie so, dass ich irgendwie in ein Loch fiel und nicht mehr wusste, wie es weitergeht. Der Moment, der kam nicht, ne.
Der Sohn also eher gefasst. Trotzdem die Frage, wie geht's jetzt weiter? Mit Fußball und Badminton ist es vorbei. Als 15-Jähriger braucht er fürs Leben plötzlich einen Plan B.
Zunächst mal habe ich meine damaligen Berufswünsche über den Haufen geschmissen. Ich wollte eigentlich so Testfahrer werden.
Wilhelm Bolze lernt Blindenschrift, macht Abitur und entscheidet sich, an der Berliner Humboldt-Universität Jura zu studieren. Und das ist sein Ziel.
Ich würde gerne ins Sportmanagement eigentlich. Um Sport zu machen beruflich, aber eben in einer Position, wo ich auch was tun kann.
Sein Studienmaterial hört er sich an.
Freiheitsstrafe. Eine freiheitsentziehende Maßregel der Besserung und Sicherung angeordnet worden.
So wird die in doppelter Geschwindigkeit, sonst wird's langweilig. Als Fußballfan schaut er sogar weiter Fußball, ganz nah am Bildschirm. Er hat Glück, er hat auch Helfer. Seine Eltern, Freunde, Lehrer, sein christlicher Glaube und sein unerschütterlicher Optimismus. Vor 2 Jahren entschied er,
ich will in irgendeinem Verein sein, irgendwas Schönes machen. Und dann habe ich einfach geschaut, was kann man alles so machen. Irgendwie bin ich beim Fechten hängen geblieben und habe aus Jux gegoogelt, ob man das blind machen kann.
Er bewegt sich selbstständig durch die Stadt. Sind die Wege vertraut, verzichtet er auf den Blindenstock. Er will weder angreifbar wirken noch zu hilfsbedürftig.
Also ist schon öfter mal passiert, dass man dann auf einmal auf der anderen Straßenseite ist und man wollte gar nicht rüber.
Völlig unauffällig geht er durch den Alltag. Und jede Woche fährt er mit Bahn und Bus zum Training in eine inklusive Fechthalle in Berlin-Marzahn.
Ich finde, es ist ein total schöner Sport, weil die Fechter sagen immer, es ist ein kluger Sport.
weil man ganz viel Taktik hat, ganz viel mit Feingefühl, ganz viel antizipieren. Also selbst sehende Fechter müssen antizipieren und können manche Dinge gar nicht sehen.
Der 22-Jährige ist der einzige blinde Fechter hier und wahrscheinlich sogar in ganz Deutschland.
Und Wilhelm ein bisschen weiter nach rechts.
Der junge blinde Mann orientiert sich mit den Füßen an einem dünnen Seil auf dem Boden, das mittig über die gesamte Länge der Fechtmatte verläuft. Kleine Knoten darin geben seinen Füßen Auskunft über den Abstand. So bleibt er immer in der richtigen Position.
Geht nicht, gibt's nicht. Nee. Ich habe schlechte Karten bekommen, aber ich kann das Spiel trotzdem gewinnen.
Wilhelm Bolze wünscht sich, dass blinde Menschen sich mehr zutrauen. Nicht nur beim Fechten.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Jasser Speck.
Sie mögen es auch mal ausführlich mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge in der ARD Sounds App.